So, und jetzt gehen wir gleich in die Vollen. Und jetzt lösen wir mit verteilten Rollen, weil das geht direkt volle Kanne los. Triggerwarnung, es wird heftig.
17. Dezember 2012, 13.39 Uhr. Beginn der Abschrift.
Das ist ein Originalpolizeiprotokoll. Und die Anruferin sagt, ich bin hier, Maureen, keine Sorge. Die Anruferin spricht mit einer anderen Person, die neben ihr steht.
Polizei, guten Tag.
Guten Tag, ich bin die Haushälterin einer Dame. Und als ich bei dieser Dame ankam, war sie auf einem Stuhl gefesselt, mit Klebeband über dem Mund und einer Mütze über den Augen.
Über den Augen? Ist die Dame verletzt?
Sie hat so eine dreieckige Wunde auf dem Bauch. Und dann hatte sie ein Messer zwischen den Beinen in ihrer
Wie bitte?
Sie hatte ein Messer in ihrer Vagina.
Sie hatte ein Messer in ihrer Vagina stecken?
Ja, das stimmt.
Wir werden sofort die Feuerwehr rufen. Also, im Moment hat sie das Messer in ihrer Vagina.
Ganz kurze Erklärung. Feuerwehr in Frankreich übernimmt gelegentlich Rettungsdienstaufgaben. Deswegen rufen die Feuerwehr. Jetzt bin ich wieder die Haushälterin. Ich habe es herausgezogen, weil es reingedrückt war. Ich habe das Messer mit einem Tuch herausgezogen.
In die Vagina? Aber sie blutet, die Dame?
Nein, sie blutet überhaupt nicht, nein. Weil das Messer, es war nicht mit der Klinge, sehen Sie, es war in der anderen Richtung, mit dem Griff wurde es reingeschoben.
Ist die Dame bei Bewusstsein?
Ja, ich habe gerade mit ihr gesprochen. Ich stehe neben ihr. Ich habe ihr etwas zu trinken gegeben.
In Ordnung. Kann sie uns sagen, um wie viel Uhr das passiert ist?
Um wie viel Uhr ist das passiert, Maureen? Um 7 Uhr morgens. Anscheinend war sie gerade dabei, sich die Zähne zu putzen. Es war jemand ins Haus gekommen.
Kann sie sagen, wie viele Personen es waren?
Wie viele Personen, Maureen? Und die antwortet, ich glaube eine. Sie glaubt, es war eine Person.
Eine Person, die vermummt war?
Sie hat nichts gesehen, weil sie diese Mütze über den Augen hatte. Deshalb hat sie nicht viel gesehen.
Was wollte er?
Was wollte er, Maureen? Ich weiß es nicht. Sie weiß es nicht. Im Moment steht sie allerdings unter Schock. Denn sie ist seit 7 Uhr morgens, ich bin um 13 Uhr angekommen.
13.45 Uhr, Ende der Abschrift.
Vielen Dank, Klaus. So, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir müssen ein bisschen in die Zeit reingucken, als das war. Wir sind im Jahr 2012. Mitte 2012 hatte François Hollande die Wahlen gewonnen. Vorher war Nicolas Sarkozy Staatspräsident. Und den Reaktorbaukonzern hatte bis dahin Anne Lauvergeon geleitet, die uns der Anti-Atom-Bewegung insofern Schwierigkeiten gemacht hat, weil sie das Graue, das Fiese, das Verbotene, das Intransparente von der Atomkraft imagemäßig abwenden wollte und dem eine weibliche Leichtigkeit geben wollte. Sie wollte es die Atomkraft aus der Schmuddelecke bringen und hatte so ein frisches Auftreten. Maureen war seit den 2000er Jahren in Frankreich und die Liebe zu Frankreich hat sie dahin gebracht. Das Studium, die erste große Liebe, das hat nicht ganz hingehauen. Sie kam mit einem kleinen Kind unterm Arm, kam sie wieder nach Irland. Dann kam sie wieder nach Frankreich, hat Gilles kennengelernt, ihre große Liebe. Und da ist sie geblieben. Gilles ist ein Toningenieur und sie war Englischlehrerin und ist mehr oder weniger zufällig zu einer Tochterfirma von Areva gekommen, weil die Franzosen nicht besonders gut Fremdsprachen sprechen, aber die Ingenieure, die international unterwegs sind, die müssen halt Englisch lernen. Mitte der 2000er Jahre wurde Maureen Kearney zur höchsten Vertreterin der seinerzeit 75.000 Beschäftigten von Areva. Sie ist Vorsitzende des europäischen Konzernbetriebsrats. Das heißt, sie vertritt alle in Europa, auch in Deutschland und in Ungarn und wo immer Areva Tochterfirmen hatte. Charismatisch und respektiert als Vertreterin aller Beschäftigten des Konzerns in Frankreich und ganz Europa. Sie ist das gewerkschaftliche Pendant zur Vorsitzenden des Konzerns. Sie wird geschätzt und man hört ihr zu. Auch die Areva-Chefin Anne Lauvergeon, die seit 2001 über diesem technologisch hochmodernen Unternehmen thront, dem Stolz der Grande Nation. Königin Anne genießt eine große Medienpräsenz. Die fröhliche und temperamentvolle Frau wurde seinerzeit als Organisatorin der großen internationalen Gipfeltreffen von Präsident Mitterrand als dessen Sherpa bekannt. Als einzige Frau im exklusiven Kreis der Topmanager hat sie sich ein kleines Industrieimperium aufgebaut, das ihren grenzenlosen Ambitionen entspricht. Sie ist die Königin Mutter, wie sie von einigen Führungskräften genannt wird, mit entschlossenem Gesichtsausdruck, ironischem Augenaufschlag und gnadenlosem Lächeln. Sie will, dass Areva die Speerspitze der französischen Atomkraft im Ausland wird. Indem sie ihr Revier vergrößerte, griff sie auf das Territorium von EDF, Électricité de France, über, einem behäbigen, begehrten Laden mit begehrten Schreibtischjobs, in denen der Staat seine treuen Diener unterbringt. Als die EDF-Führungskräfte endlich aus ihrem Schlummer erwachten, schrien sie: Sie wird uns doch nicht unseren Platz an der Weltspitze wegnehmen, diese Königin Anne. Die Atomic Anne war sehr erfolgreich darin, das Schmuddelimage der Atomkraft aufzupolieren. Und später im Buch heißt es, ihre Strategie für die neue Areva-Gruppe, die von oben bis unten durchorganisiert wurde, war mit einem Wort erklärt: Nespresso. Wie der Kaffeemaschinenhersteller wollte sie ihre Kraftwerke zum Selbstkostenpreis verkaufen. Allerdings sollte die Festlegung auf Annes teure Urankapseln, sprich auf die Areva-Brennelemente, Arevas Kassen klingeln lassen. Das Konzept war verführerisch. Anne Lauvergeon verführte viele. 2009 setzte Staatspräsident Nicolas Sarkozy einen neuen Mann an die Spitze der EDF, Henri Proliot. Für diejenigen, die nachher noch da bleiben und sich den Film angucken, es wird eine ganz kurze Szene kommen mit Henri Proliot. Und da wird jemand erklären, er ist die Bestie. Und das fand ich eine interessante Drehung von dem Regisseur in der kurzen Zeit klarzumachen, wo unser Hauptaugenmerk draufgehen soll. Ja.
Eine interessante, wie ich finde, Frage zwischendrin. Stand Henri Proliot über Hollande oder unter Hollande?
Eigentlich war Proliot der Mann von Sarkozys Gnaden. Und er wurde von Hollande, also sein Stuhl wackelte, als Hollande da an der Regierung war. Aber tatsächlich bis kurz vor Ende seiner Regierungszeit war Proliot tatsächlich noch Chef von der EDF. Und zwischenzeitlich hat er dann Areva kaputt gekriegt. Aber da kommen wir gleich zu. Über den Proliot, das kommt gleich. Aber es gibt noch einen zweiten Proliot und der hat was mit Baden-Württemberg zu tun. Henri Proliot, ein Mensch mit starker Hand, einem schroffen Charakter und einem freudlosen Gesicht. Seine gesamte Karriere hatte er zuvor in einem Privatunternehmen durchlaufen, dem Wasserversorger, den brauchen wir gleich auch noch, der später zu Veolia wurde. Proliots Aufgabe bestand darin, die Krone von EDF zurückzuholen, also für EDF. Der Kampf dauerte 2 Jahre. Baron Henri siegte über Königin Anne, die im Jahr 2011 aus ihrem Königreich vertrieben wurde. Aber Maureen Kearney setzte den Kampf fort. Im Namen der Beschäftigten versuchte sie, Areva, ihrem Brötchengeber, vor dem Appetit der EDF zu schützen. Der Nachfolger von Anne Lauvergeon, der auch eine zentrale Rolle spielt, ist Luc Oxel, ein unsicherer, cholerischer, sprudelnder Chef. Bei Areva waren viele der Meinung, der neue Präsident verhalte sich wie ein Vasall von Baron Proliot. Maureen Kearney und der gesamte europäische Konzernbetriebsrat stellten sich gegen die Pläne von EDF und die lernen wir jetzt gleich kennen. Aber zunächst mal lernen wir ein bisschen Henri Proulx kennen. Beziehungsweise nicht nur Henri Proulx, der hat um sich eine Korruptionsklique geschart, die auch aktuell noch in der Presse ist. Also vor wenigen Wochen wurde beispielsweise Nicolas Sarkozy ein Fußfessel umgehängt. Es ging um die Libyen-Affäre und da sind die gleichen Vögel mit verwickelt wie auch in der Korruptionsklique um Proulx. Und damals ging es darum, den Wahlkampf von Sarkozy zu finanzieren mit dem Diktator Muammar el-Gaddafi. Und da war der damalige Geheimdienstchef, der Innenminister und alle waren in diesen Skandal verwickelt. In den aktuellen Zeitungen kann man nachlesen, dass da Geldschränke organisiert worden sind, um die Millionen zu bunkern, die Sarkozy die Wiederwahl hätten sichern sollen 2012. Jetzt gehen wir mal ins Jahr 2012. Caroline Michel-Aguirre schreibt, in diesem Jahr 2012 habe ich den EDF-Chef zweimal interviewt. Er hat tiefliegende schwarze Augen, dunkle Augenringe und das Profil eines Adlers. Aufgrund seiner geringen Größe wirkt er inmitten dieser überwältigenden Kulisse geradezu verloren. Es scheint diese körperliche Unterlegenheit, auf den offiziellen Fotos überragt ihn Anne Vajon um einen Kopf, durch eine blumige Sprache zu kompensieren. Während des Interviews übertrifft er sich selbst mit seiner Inszenierung, die wirkte, als wäre er einer Gaunerkomödie entsprungen. Jetzt mache ich einen kurzen Sprung, bevor ich zur Gaunerkomödie komme und das, was Proulx da inszeniert. Es gibt den zweiten, den René Proulx. Der war Banker seiner Zeit, und zwar bei Morgan Stanley. Der Bruder, genau. René Proulx war der Banker, als Henri Proulx bei der EDF war. Und EDF hatte einen Haufen Aktien, die sie wieder zurückgeben wollten an die EnBW, Energie Baden-Württemberg. Und zwar zu einem unverschämt hohen Preis. Und den Deal wollte er mit seinem Bruder zusammen einfädeln. Und auf der deutschen Seite, der Chef von Morgan Stanley, das war nicht René Proulx, sondern das war Dirk Notreis. Sagt euch das was? Das ist ein alter junger Unionskumpel von Stefan Mappus. So, und die hatten die Rollen verteilt, Kellner und Koch. Der Koch war der Notreis, der hat den Ministerpräsidenten gescheucht und gesagt, wo es lang geht, dass er die Aktien für einen überzogenen Preis kauft. Das hat uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler etwa 5 Milliarden gekostet. Und das ging also zu unserem Nachteil und zum Vorteil von EDF und zum Vorteil von den Mittelsmännern, die immer wieder eine große Rolle spielen in allen möglichen Deals. Und es ging zum Vorteil möglicherweise auch von Sarkozy, der ja ein dickes Eier hatte mit Proulx und der gerne sein Staatskonzert, die EDF und die Arriva, das waren die Flaggschiffe von der Grande Nation. Und dass die Schuldenberge anhäufen, das sorgt nicht für gute Wahlergebnisse. Also von daher wäre das eine schöne Geschichte oder war es für die eine schöne Geschichte, für uns leider nicht. Notreis und Mappus mussten übrigens von Untersuchungsausschuss und das scheint die tief beeindruckt zu haben. Ich kann nur spekulieren, weil Notreis war danach Herausgeber von Cicero. Und kaum, dass er Teilherausgeber 50% am Cicero hielt, hat er einen kleinen Journalisten aus dem Badischen in die Wirtschaftsredaktion gesetzt, einen gewissen Daniel Gräber, der seit er da sitzt, um sich schießt wie bekloppt. Man müsse wieder zurück zur Atomkraft. Habeck wäre inkompetent, hätte gemauschelt und der war derjenige, der den Untersuchungsausschuss vorangetrieben hat. Ich weiß nicht, ob Herr Notreis das jetzt so traumatisiert hat, dass er damals von Untersuchungsausschuss musste, dass Habeck jetzt für den Atomausstieg raus dahin musste. Da kann man nur spekulieren. Aber bevor ich mich verzettel, springe ich wieder in die Geschichte. Henri Proulx sagt über sein Verhältnis zu Le Vajon: Mein Verhältnis zu Le Vajon? Ich stehe dazu. Ich bin ein Killer. Es scheint mir ganz natürlich, dass EDF die französische Atomkraft anführt. Das ist ihre historische Rolle. Es reichte schon, dass sie ging, damit alles wieder in Ordnung kam. Mir ist sowieso egal, was die Leute über mich sagen. Die können mich mal. Frankreich braucht Partnerschaften, um ein wichtiger Akteur im Ausland zu bleiben. Wir werden französisch-chinesische Reaktoren bauen und wir werden französisch-russische Reaktoren bauen. Was heißt das für Areva? Es ist nur ein Lieferant von vielen. Im September begreife ich, dass Maureen Kearney recht hatte. Henri Proliot hatte tatsächlich seine Verhandlungen mit den Chinesen vorangetrieben. Es gab ein geheimes Abkommen. Es geht darum, das Know-how von den Kollegen von Areva zu klauen und das den Chinesen zu überstellen. Und EDF hat gewittert, dass sie ganz groß ins große Geschäft einsteigen. Es war immer wieder in der Presse von 200 Reaktoren die Rede. Mal waren es 200 EPR, mal waren es 200 irgendwelche Reaktoren. Und wenn man sich vorstellt, der EPR in Flamanville hat 27 Milliarden gekostet. Und wenn das ins Ausland geht, vielleicht erinnern sich einige noch, irgendwie Sarkozy mit Gaddafi hat über den EPR verhandelt, Marokko sollte den EPR kriegen, für Deutschland war ein EPR im Gespräch, alles Mögliche. Ist Gott sei Dank alles bis auf Hinkley Point und Tashan und Oktoluoto gecancelt worden. Aber die haben ihr ganz großes Geschäft gewittert. 200 mal knapp 30 Milliarden. Und jedes Mal, wenn da Mittelsmänner hinten dranhängen, die zu irgendwelchen Staaten Deals einfädeln, dann fließen da die Millionen an Provisionen. Und dieses Geflecht zu durchschauen, ist nicht so ganz einfach, aber das spielt hier in unserer Geschichte eine wichtige Rolle. Und jetzt ging es also darum, den Kollegen von Areva das Know-how zu klauen und das große Geschäft mit China zu wittern. Proliot hatte tatsächlich seine Verhandlungen mit den Chinesen vorangetrieben. Es gibt ein zweites geheimes Abkommen zwischen EDF und CGNPC, also die China General Nuclear Power Corporation, einer von den nuklearen Staatskonzernen. Ich veröffentlichte es am 27. September 2012 im Nouvel Observateur ihrer Zeitung unter der Überschrift EDF, China, gefährliche Liebschaften. Dieses Rahmenabkommen erweitert und intensiviert das erste Abkommen von 2010. Es geht immer noch darum, die Entwicklung des chinesischen Atomkonzerns zu unterstützen, indem man ihm faktisch alle Informationen über den Betriebsablauf der französischen AKW-Flotte überlässt, einschließlich solche aus dem Bereich geheime Software. Also die am strengsten gehüteten Geheimdokumente. Doch zwischen 2010 und 2011 verschärfen sich die Forderungen von CGNPC. Jetzt will der chinesische Konzern, dass EDF ihm bei der Entwicklung eines Reaktors mittlerer Leistung, 1000 Megawatt, hilft, der den höchsten Anforderungen an die nukleare Sicherheit genügt. An der Stelle muss ich nochmal kurz einen Einwurf machen, weil Proliot ist inzwischen natürlich nicht mehr Chef der EDF, aber er meldet sich immer mal wieder zu Wort. Und zwar erst im Juni dieses Jahres. Und er vertritt im Grunde ähnliche Positionen wie die Rechten vom Rassemblement National. Und er hat die Ansage gemacht, Energiewende einstampfen, klar, wollen die Rechten überall international. Aber was er noch gesagt hat, das EPR-Programm einstampfen, und auch den EPR 2, nachdem der erste gefloppt hat und der zweite nur auf dem Papier existiert, den solle man bitte auch einstampfen. Und man solle die alte Reaktorflotte so lange laufen lassen, bis man etwas Neues entwickelt hat. Er dachte da an etwas mit mittlerer Leistung, 1000 Megawatt. Also genau das, was damals die Kollegen von Areva mit Mitsubishi entwickelt haben, den Admea. Genau. Wo waren wir?
Ich sage, du suchst mal gerade noch eine Zwischenbemerkung. Also es ist so, dass der Henri Proliot sowieso nie viel von den ÖPR-Reaktoren gehalten hat. Das war ja das Geschäft von Areva. Also sowohl Flamanville als Olkiluoto in Finnland war das Geschäft von Areva. Und Proliot, der hat darauf spekuliert, das war schon eine Äußerung im Jahr 2010, wenn ich mich recht entsinne, die französischen Atomkraftwerke 60 Jahre lang laufen zu lassen.
Ja, genau das hat er jetzt wieder im Juni wiederholt. Genau das. Hm? Genau, jetzt will er also der chinesische Konzern, das EDF, bei der Entwicklung eines Reaktors mittlerer Leistung 1000 Megawatt hilft, der den höchsten Anforderungen an die nukleare Sicherheit entspricht. Die beiden mächtigen Akteure, Chinesen und EDF, haben sich versprochen, diesen Reaktor weltweit zu verkaufen. Er wäre also ein potenzieller Konkurrent für den von Areva entwickelten Admeer. Dieses Mal trifft das EDF-CGNPC-Abkommen direkt in das Herzstück von Areva, die nukleare Reaktortechnologie. Nach Ansicht der von mir befragten Experten hat Prolios EDF offenbar ein doppeltes Spiel gespielt. Der staatseigene Energieversorger war weit davon entfernt, die Interessen von Areva zu respektieren, hat seine Alleingänge mit den Chinesen fortgesetzt und scheint bereit, eine Technologie zu übereignen, die ihm nicht gehört. Henri Prolios wusste um die Brisanz des Themas und wollte offenbar die Unklarheit auf höchster staatlicher Ebene kurz vor den Präsidentschaftswahlen Mai 2012 nutzen, um seinen Vorstand im April 2012 dazu zu bringen, das Dokument zu unterzeichnen. Doch auch der Vorstand, Versuch blieb erfolglos. Gewarnt durch die Mitglieder des Verwaltungsrats blockierte das Wirtschaftsministerium den Vorgang. Ich weiß nicht, welcher Spinner das ausgehandelt hat, aber ich habe mich geweigert, es zu bewilligen, bekannte ein Verwaltungsratmitglied. Einige Tage nach Veröffentlichung des Nouvel Observateur zitierte die satirische Wochenzeitung Le Canard Echaîné aus einer geheimen Notiz vom Vizechef der Verwaltungsagentur für staatliche Unternehmensbeteiligung, die an den Wirtschaftsminister gerichtet ist. Le Canard Echaîné ist ein Satiremagazin, was ja, das Investigativfeld auch ganz deutlich abdeckt. Also das ist eine Besonderheit von dieser Zeitung. Sie endet mit den folgenden unmissverständlichen Worten. ÖDF organisiert einen sehr weitreichenden und grundsätzlich unausgewogenen Know-how-Transfer zugunsten von CGNBP und seinen Zulieferern. Auch formell ist das Verhalten von der EDF-Führung nicht akzeptabel. Der Wutausbruch von Henri Prolios bricht über meine Zeitung herein. Dieser CEO versteht die Beziehung zu Journalisten nur unter einem Aspekt des Kräftemessens. Seine Pressesprecher haben ungewöhnlich brutale Praktiken. Der Journalist ist der Feind. Nach der Veröffentlichung des Artikels über das geheime Abkommen mit den Chinesen ruft Henri Prolios meinen Redaktionsleiter an, um meine Kompetenzen in Frage zu stellen. Es ist ein beispielloser Proteststurm, wie man ihn in der Presse nur selten erlebt. Meine Zeitung ist nicht die einzige in diesem Fall. Auch die Journalisten von L'Expansion, La Tribune und Les Echos sind wegen ihrer zu kritisch befundenen Artikel ins Schussfeld geraten. Monate später schreiben die Journalisten von Le Point etwas Bemerkenswertes. Ich sei zu dieser Zeit einer strengen Überwachung durch den Geheimdienst unterzogen worden. Das ist eine spannende Kiste und die taucht einerseits in dem Buch immer mal wieder und natürlich sehr viel mehr und detaillierter und erschreckender auf als in dem Film. Aber zum Teil, ja, müssen diejenigen, die die Gewerkschafterin versucht haben, fertig zu machen, mit Geheimdienstmethoden ausgestattet gewesen sein. Anders geht das überhaupt nicht. Und es gibt immer mal wieder Hinweise, wo diese Stränge hinführen und wer da die Kontakte zum Geheimdienst hatte. Meine Direktion hat Innenminister Manuel Valls zur Rechenschaft gezogen, aber der dementierte. Aber wenn ich Ihnen sage, dass wir es nicht waren, heißt es nicht, dass es nichts gegeben hat. Wer dann? Fragt man sich. Das waren Prolios Leute. Wir haben den Fall bis zur Zentraldirektion des Inlandsgeheimdienstes zurückverfolgt. Die schwor, nichts damit zu tun zu haben. Hatten mich Prolios Leute unter Beobachtung gestellt? Hatte Prolio einen so langen Arm, dass er Geheimdienstagenten beauftragen konnte, mich im Auge zu behalten? Ich habe diese irritierende Behauptung, die sich gegen eine anerkannte und respektierte Persönlichkeit des französischen Unternehmertums richtet, nie verifizieren können. Dennoch ist Prolio auch für sein Verhalten berüchtigt, das manchmal an Paranoia grenzt. Er leistete seinen Militärdienst beim Geheimdienst der französischen Armee. Bei EDF bezahlt Prolio eine Kohorte von halbseidenen Typen, ehemaligen Journalisten, Privatdetektiven und Spionen aller Art, die ihn über alles informieren sollen, was in Paris über ihn gesagt wird. Manager wundern sich, wenn sie auf der Präsidialetage auf Unbekannte mit finsterer Miene stoßen. Bei EDF spricht man vom schwarzen Kabinett des Chefs. Außergewöhnlich ist, dass der Sicherheitsdirektor und Spionagemeister Jorge Mora, ein ehemaliger Judoka, der ihn seit seiner Zeit im Wasserkonzern Veolia begleitet, ein Büro direkt neben dem des CEO belegt. Und direkt daneben ist noch ein anderer Spitzel, der auch immer neben Prolios Büro hat, den kriegen wir gleich. Als Folge dieser schlechten Atmosphäre trauen sich die Manager nicht mehr, mit Journalisten zu sprechen. Oder sie verlangen, dass die Akkus ihrer Mobiltelefone entfernt werden, weil sie Angst vor Abhörmaßnahmen haben. Manche behaupten, dass ihre E-Mails abgefischt werden. Sie fühlen sich ausspioniert. Und jetzt kommt ja noch jemand, der angeblich auch immer direkt neben Henri Prolio sein Büro hat, was einige sehr verstörend finden. Und das ist eine Schlüsselfigur. Es wundert sie, dass bei manchen Treffen von einem mysteriösen Alexandre die Rede ist. Wir müssen mit Alexandre darüber reden. Sie finden schnell heraus, wer sich hinter diesem Vornamen verbirgt. Alexandre Jury. Seit 10 Jahren beschützt dieser Mann, der der breiten Öffentlichkeit unbekannt ist, heimlich die Karriere von Henri Prolio. Es begann 2002, als der Chef des Wasserkonzerns Veolia sich von Prolio trennen wollte. Alexandre Jury intervenierte bei Dominique de Villepin, dem Generalsekretär des Élysée-Palastes. Er schickte ihm ein Fax aus dem Ritz, dem Luxushotel, wo er ein- und ausging. 7. Februar 2002. Lieber Dominik, um an die Worte unseres letzten Mittagessens anzuknüpfen, bestätige ich dir, dass der Chef die Absicht hat, Henri Prolio bereits an diesem Wochenende als Präsident abzusetzen. Ich muss dich nicht daran erinnern, dass Henri ein authentischer und erfahrener Soldat unserer Überzeugung sowie ein Getreuer unter den Getreuen des Staatschefs ist, der zudem über eine extreme Kompetenz in seinem Bereich verfügt, 30 Jahre Betriebszugehörigkeit. Es wäre äußerst schlecht, wenn der Chef seinen Kopf bekäme. Die Folgen für das Image unseres Lagers wären verheerend und sehr unangenehm. Der Veolia-Chef wurde gewarnt, dass eine Entlassung von Henri Prolio als Angriff auf den französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac aufgefasst werden würde und machte einen Rückzieher. 5 Monate später wurde er selbst entlassen. Seit dieser Episode nahm Alexandre Jury in der Öffentlichkeit eine gönnerhaft herablassende Haltung gegenüber Henri Prolio ein und inszenierte sich als sein General, der Prolio als kleinen Soldaten behandelt. Es ist ein Zitat überliefert, da sagt Jury: Halt die Klappe, du bist der Soldat, ich bin der General. Das solle angeblich im Feinhotel Georges Sank beim Mittagessen zu Prolio gesagt haben. Sein Schicksal fasziniert und inspirierte Pierre Pian zu dem Buch Die Republik der Geldkoffer. Der hat sich sehr intensiv mit diesem Monsieur Alexandre beschäftigt. Darin erzählt Espion die Geschichte eines kleinen Schlägers mit langen Haaren und großer Klappe, der am 16. Februar 1959 im berüchtigtsten Vorort Frankreichs in Saint-Denis als Ahmed-Jury geboren wurde. Er machte Geschäfte mit Anthony Delon, dem Sohn von Alain Delon, und überlebte nur knapp eine Schießerei mitten in Paris an einem Abend im Frühling 1986. Die Polizei griff Jury auf, als er wimmernd in den Gängen des Pariser Saint-Louis-Krankenhaus lag, mit einer mehrere Zentimeter großen offenen Wunde im Rücken. Eine großkalibrige verkupferte Bleikugel war eingedrungen und nicht wieder herausgekommen. Dann folgen noch so einige Erzählungen, die einem ein Gefühl dafür geben, wie Monsieur Alexandre tickte, aus welchem Milieu er kommt und wie er sich dann in die allerfeinsten Kreise hochgearbeitet hat und unglaubliche Kontakte in Politik und Wirtschaft aufgebaut hat. Also der hat ein Adressbuch, das ist wohl Gold wert. In den 2000er Jahren tauchte Jurys Name in zwielichtigen Kontexten auf. Im Zusammenhang mit der Elf-Aquitaine-Schmiergeldaffäre, mit der korsischen Mafia, im Herzen der Charles-Pasqua-Netzwerke und mit dubiosen afrikanischen Staatschefs. Er hat sich als Vermittler für alle großen französischen Verträge mit fremden Ländern etabliert. An ihm führt kein Weg vorbei. Er soll französischen Unternehmen den Abschluss von Verträgen erleichtern und steht im Verdacht, im Gegenzug eine Provision zu kassieren. Alexandre Jury verfügt über ein erstklassiges Netzwerk, sowohl in Frankreich als auch im Ausland. Mehrere Quellen berichten, dass er dem Élysée-Palast nahesteht. Er ist ein erstklassiger Blender, der behauptet hat, der leibliche Sohn des marokkanischen Königs Hassan II. Zu sein, ein entfernter Cousin des algerischen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika. Richtig ist auch, dass in seinem Adressbuch führende französische Politiker stehen. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin, Charles Pasqua, Michel Roussin sowie die Chefs einiger börsennotierter Konzerne. Henri Proliot, Sergei Dassault, ein Rüstungsmogul, Patrick Kahn und so weiter. Dazu kommen ausländische Staatschefs, der Libyer Mohamed Al-Gaddafi, der Kongolese Denis Sassou Nguesso und der Marokkaner Hassan II. Und, was noch überraschender ist, der Chef des Inlandsgeheimdienstes, Bernard Squartini. Das ist auch eine spannende Figur und der ist auch in dieser Korruptionsklique, taucht er immer wieder auf. Und als ich dabei war, das Buch zu übersetzen, habe ich geguckt, wer ist denn dieser Squartini? Wurde Le Squale genannt, der Hai, Inlandsgeheimdienstchef. Und just in dem Moment, als ich gegoogelt habe, war in der französischen Presse, ging sein Name rauf und runter, weil er gegen ihn ein Verfahren eröffnet wurde, weil er seine alten Kontakte zum Inlandsgeheimdienst genutzt haben soll, um private Spionage zu betreiben. Unliebsame Personen wurden verdeckt überwacht und mit den Erkenntnissen sollte dann ein Erpresserplan gespiegelt werden. Und im März dieses Jahres wurde Le Squale für schuldig befunden, 4 Jahre Haft, 2 davon Fußfessel, 2 auf Bewährung. Ich mache weiter bei Alexandre Jury. Alexandre Jury ist mit Drogen so schnell bei der Hand wie andere mit dem Finger am Abzug. In Geschäftskreisen erschaudert man schon bei dem Gedanken an seine mutmaßlich bewaffneten Aktionen. Angeblich weiß er, wo man Auftragskiller herbekommt und verspricht, seine Feinde auszuräuchern. Er soll dem Rüstungsmogul Sergei Dassault bei mehreren schmutzigen Geschäften aus der Patsche geholfen haben. Der libanesische Waffenhändler Tiakedin beschuldigt ihn, an einen Mordanschlag angezettelt zu haben. Auch dieser Tiakedin ist in der Schmiergeldaffäre von Sarkozys Wahlkampf verwickelt. Dieser Mann, Alexandre Jury, ist zu allem fähig. Zumindest gibt er sich alle Mühe, dies glaubhaft zu vermitteln. Und er hat es auf Areva abgesehen. Hatte sein Freund Claude Guéant, als er noch Generalsekretär von Nicolas Sarkozy war, Atomic An nicht geraten, ihn, Alexandre, zu empfangen? Er ist ja ein Mann, der es versteht, Sand ins Getriebe zu streuen, hatte Guéant auf kryptische Weise versichert. Ja, und auch Guéant ist eine schillernde Figur in der Geldwäsche- und Urkundenfälschungsgeschichte um den Libyen-Schmiergeldaffäre Wahlkampf Sarkozy. Der muss mit dem Geldschrank in Paris unterwegs gewesen sein. Ist auch in der deutschen Presse nachzulesen. So. Jetzt wollen wir mal gucken, wie die Maureen so drauf ist. Als ich ihr das erste Mal begegnet bin im November im letzten Jahr, hatte ich richtig Schiss. Die hat sich für alle Leute in der Atomwirtschaft eingesetzt. Die Französinnen und Franzosen kriegen 24/7 um die Ohren gehauen. Unser Flaggschiff, es geht nicht ohne Atomkraft. Atomkraft rettet das Klima, ist gut für die Wirtschaft. Rauf und runter. Die glauben es irgendwann. So haben es mir Caroline und Maureen verlichert, als wir uns später nochmal trafen. Ja, und dann kamen die am letzten November zu einer Filmvorführung in Koki in Freiburg. Und ich habe gedacht, yo, jetzt soll ich denen mit meinem Holper Französisch erklären, dass ich die Pfeife bin, die das Buch übersetzt. Das war eine tolle Begegnung. Und die sind mir jubelnd um den Hals gefallen. Und die sind ganz fantastisch, die beiden. Und die Maureen habe ich inzwischen öfter gesehen. Wir sind, ja, man könnte schon sagen, befreundet. Und sie nimmt Dinge auf, die ich aus meinem Anti-Atom-Kontext mitbringe und schickt mir manchmal so Sachen und sagt, guck doch mal, der Link, was du da immer mit deinem zivil-militärischen Kontext erzählst, das stimmt, das passt genau dazu, guck dir das mal an. Das ist sehr spannend, wie sich das entwickelt. Ja, genau, aber wir lernen jetzt nicht nur Maureen kennen, sondern es wird gleich noch mehr scheußlich.
Am Montag, den 17. Dezember 2012, wird das Wetter milder. Vergessen sind der Schnee im November und die polaren Temperaturen. Es ist genau 13 Uhr, als Maria ihr Auto vor dem Haus Nummer 10 parkt. Maria ist die Haushälterin von Maureen und Gilles. Es ist ein Wohnviertel, wie es Tausende in Frankreich gibt. Hier zieht man ein, um eine Familie zu gründen. Hier beobachtet man sich aus den Augenwinkeln. Hier kennt man die Gewohnheiten der anderen. Die Nachbarn der Hugos, Maureen hat einen Doppelnamen, Gilles heißt Hugo, die wissen, dass Gilles sehr früh morgens losfährt, dass Maureen, die ihren Mädchennamen Connie behalten hat, wegen ihrer Arbeit oft nicht zu Hause ist. Der Gilles hat eine Tontechnikfirma, ist ständig mit den Stars unterwegs und hat immer gute Sachen zu erzählen. Es ist so ein fröhlicher Lebemann. Ihr Haus ist nicht das Schönste in der Straße, aber es ist ziemlich groß. Die Eingangstür führt direkt in die Küche mit einem runden Tisch in der Mitte. Dahinter kommt das Esszimmer mit einem großen rechteckigen Tisch, an dem schwere Holzstühle mit hellen Stoffkissen stehen. Entlang der Wände erstrecken sich die Regale, die einen ganzen Basar aus Büchern, Krügen, Gläsern, Flaschen tragen. Und auf einem Poster ist zu lesen, Guinness as usual. Das Paar liebt es, Gäste einzuladen, und das wird nämlich nochmal wichtig. Sie haben eine erweiterte Familie um sich herum aufgebaut. Dazu gehören Maureens erster Lebensgefährte, ihr Bruder und dessen Frau, sowie Gilles Freunde aus der Unterhaltungsbranche, Maureens Freunde, die bei Areva arbeiten, Freunde von Freunden. Maureen kocht gerne. Sie bereitet Mahlzeiten für 10 oder 15 Personen zu. Später findet die Polizei in der ganzen Hütte übrigens nur 1,5 Fingerabdrücke. Aber die haben ja ständig eine volle Hütte. Gilles erzählt Anekdoten über die Musikstars, die er auf Tourneen begleitet, und weiß immer einen afrikanischen Sänger oder einen irischen Musiker, den es zu entdecken gilt. Die Freunde gehen mit USB-Sticks voller Songs nach Hause, man amüsiert sich, geht spät zu Bett, trinkt Bier, manchmal wird ein Joint herumgereicht. Die Abende enden auf dem schottisch karierten Stoffsofa im Wohnzimmer, das neben dem Fernseher steht, mit Blick auf den Kamin und den Fernseher. Maria öffnet das weiße Holztor ohne Schlüssel. Sie holt die Post aus dem Briefkasten neben dem Tor. Sie geht über die großen Pflastersteine des Gartenwegs vorbei an der Garage, die zu einem Studio umgebaut wurde. Der Hund ist nicht im Hof. Maria wundert sich darüber. Normalerweise wartet er draußen, wenn niemand im Haus ist. Daher nimmt sie an, dass jemand im Haus ist. Maureen, die einen Monat lang wegen des Gipsverbands zu Hause geblieben war, sie hatte eine Schulter- und Knöchelverletzung, sollte wieder bei der Arbeit sein. Genau. Vor diesem 17. Dezember, wenige Wochen vorher, ist sie gestürzt und hat sich die Rotatorenmanschette an der Schulter zerfetzt, eine ganz, ganz schmerzhafte Kiste und eben Fuß im Gips. Und die hat ewig lange nur ihre linke Hand benutzt. Das wird auch irgendwann nochmal spannend. Der Gips wurde letzte Woche abgenommen. Die Haushälterin geht zur Tür, klopft erst einmal, dann ein zweites Mal. Durch die matten Scheiben der Tür kann sie nichts erkennen. Sie drückt die Klinke runter und betritt die Küche. Der Hund drängt sich heran, in der Hoffnung, gestreichelt zu werden. Er ist ein alter, fast blinder und tauber Hund, der nie bellt. Maria legt die Post auf den Küchentisch und ruft: »Hallo, Maureen, ich bin da!« Maria tritt näher und hebt die Stimme. »Maureen, ich bin reingekommen, sind Sie da oben?« Die Haushälterin geht durch die Doppelflügeltür zwischen Küche und Wohnzimmer und entdeckt Maureen auf einem Stuhl sitzen, neben dem Sofa, gegenüber vom eingeschalteten Fernseher. Sie sieht erst nur ihren Rücken, geht um sie herum und erblickt die gefesselten Hände, die gefesselten Füße, die heruntergezogene Strumpfhose und den leblos hängenden Kopf. Maria schreit auf: »Maureen!« Der Kopf wackelt. Maureen scheint zu Bewusstsein zu bekommen. »Sie ist nicht tot«, schießt es Maria durch den Kopf. Maria geht runter in die Hocke, wie die Lehrerin, die Kinder nicht verschrecken wollen, und zieht an dem Klebeband, mit dem der Mund der Gewerkschafterin zugehalten wird. »Maureen, was ist passiert?« flüstert sie. »Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Helfen Sie mir, Maria. Retten Sie mich.« Maria geht in die Küche, öffnet eine Schublade und bringt ein Messer mit. Damit schneidet sie die Fußfesseln aus Klebeband durch. Auch die Handschellen aus Klebeband, die Maureens Handgelenke einschnüren, durchtrennt Maria. Sie zieht ihre schwarzen Schuhe aus und zupft an der verdrillten Strumpfhose. Unter dem geöffneten grauen Bademantel ist das dunkelblaue Kleid der Gewerkschafterin bis zum Bauchnabel hochgezogen. »Schauen Sie mal, Maria, das Messer.« Maureen deutet mit dem Kinn zwischen ihre Beine. Maria stockt der Atem, als sie sieht, was ihre Arbeitgeberin meint. Ein Gegenstand, der in ihrem Unterleib steckt. Ein Küchenmesser, das mit seiner weißen Keramikklinge aus der Vagina herausragt. Die Haushälterin rennt in die Küche, schnappt sich ein Geschirrtuch und kommt zurück. Sie muss ihren Arm zwischen Maureens Beine schieben und zieht vorsichtig an der Klinge. Im Hintergrund läuft der Fernseher. Der Nachrichtensender BFM TV meldet das Wichtigste des Tages. Maria legt das Messer auf den Küchentisch und kommt zu Maureen zurück. Zitternd greift sie unter die Arme und legt sie auf das Sofa. Sie geht nach oben und holt die braune Decke, kommt zurück, legt sie auf ihre Beine. Dann wählt sie die 17, die Nummer der Polizei. »Nein!« schreit die Gewerkschafterin. »Wir müssen Jill anrufen!« Aber sie kann sich die Nummer ihres Mannes nicht merken. Zweimal sagt sie Maria ihre eigene Nummer und ihr Handy klingelt unnützerweise durchs Haus. Schließlich hat Maria Jill am Apparat, der sie bittet, erneut die 17 zu wählen. »Polizei, guten Tag. Das war das, was du vorgelesen hast. Und das ist die Stelle im Dezember 2012. Und dann gehen die Ermittlungen los. Und sehr bald glauben die Ermittler, nö, das stimmt alles nicht. Das hat die sich alles ausgedacht. Und interessanterweise, das hat Maureen mir später erzählt und sie weiß es wiederum von einem Journalisten, der mir namentlich bekannt ist. Das Management von Areva hat damit geprahlt vor der Presse, dass sie wenige Stunden nach diesem Überfall schon bei dem Staatsanwalt in Yvelines, in diesem Departement um Paris herum in dem Speckgürtel, bei dem Staatsanwalt waren und ihm erzählt haben, hysterische Englischlehrerin, ach, da war nichts mit irgendwelchen schmierigen Deals und die hängt das alles irgendwie viel zu hoch auf und das alles hat alles in Ordnung und die dreht total durch und ist psychisch nicht ganz sauber. Und das passiert jetzt hier. Wir sind jetzt einige Wochen später, am 23. Januar 2013. Um 8 Uhr erscheinen Maureen und Gilles dick eingepackt auf der Polizeistation von Versailles, das ist die Hauptstadt von Yvelines. Ihre Wangen sind eingefallen und ihr Teint ist noch blasser als sonst. Seit einem Monat kann sie nicht mehr schlafen. Sie legt sich auf die Couch, döst ein, 2 Stunden und wacht dann ruckartig auf. Sie isst nicht mehr. Sie will das Haus verkaufen. Maureen und ihr Mann werden in den ersten Stock geführt, Gilles in ein Zimmer, die Gewerkschafterin in ein anderes am Ende des Flures. Maria, die Haushälterin, wurde ebenfalls vorgeladen, aber später. Die Ermittler teilen sich in 3 Zweiergruppen auf. Colonel R., das ist einer von 2, die im Buch nur mit Abkürzungen genannt werden, aber man findet den. Colonel R. beschließt, an der Befragung von Maureen Kearney Hugo teilzunehmen. Zusammen mit seinen Untergebenen verteilen sie die Rollen in klassischer Weise. Good Cop, Bad Cop, der gute und der böse Polizist. Am Vorabend legt das Team die Strategie fest, um die Verdächtige zu einem Geständnis zu bewegen. Die Idee ist, dem Ehemann und der Haushälterin Zweifel einzuflößen und ihre Aussage zu nutzen, um Maureen zu knacken. 8.10 Uhr. Die beiden Polizeibeamten lesen ihre Rechte vor. Ihr Anwalt, Olivier Fontubus, trifft bei der Gendarmerie ein. Er erklärt ihr, dass sie nicht mehr Opfer sei, sondern möglicherweise Verdächtige ist. Maureen Kearney versteht nicht. Sie ist wie betäubt. Und dieser erste Anwalt war offenbar eine mittelschwere Katastrophe, weil er muss vorher davon gewusst haben und hat sie tatsächlich im Dunkeln gelassen bis zu dem Moment, als sie auf der Polizeiwache war. Um 9.20 Uhr wird sie in die Notaufnahme des Krankenhauses von Rambouillet gebracht, um sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen. Die bescheinigt, dass ihr körperlicher Zustand mit dem Polizeigewahrsam vereinbar ist. In der Zwischenzeit hat die Vernehmung von Gilles Hugo begonnen. Die Polizeibeamten kommen direkt zur Sache. Wir glauben nicht an die Version ihrer Frau. Sie ist dem Polizeigewahrsam und sie werden als Zeuge vernommen. Wir glauben, dass sie alles erfunden hat. Was glaubt ihre Frau, wer sie ist? Hat sie geglaubt, auf derselben Ebene zu sein wie Anne Lauvergeon und Luc Ursel, ihr Nachfolger? Helfen Sie uns, sie zu einem Geständnis zu bewegen. Das ist das Beste, was Ihnen passieren kann. Sonst wird Ihre Familie einen Tsunami erleben. Gilles Hugo ist wie vom Blitz getroffen. Aber er bleibt dabei. Ich habe keine Zweifel an dem, was meine Frau sagt. Sie hat immer die gleiche Version erzählt, auch ihren Freunden gegenüber. Die Polizeibeamten pochen darauf, dass die Gewerkschafterin bei Areva keine Macht hat. Das hat Luc Ursel ihnen gesagt. Und schon gar nicht die Macht, einen Vertrag zu blockieren. Niemand hat ein Interesse daran, sie anzugreifen, um den Vertrag zu schützen. Im Gegenteil, diese Tat nützt eher denjenigen, die das Abkommen zu Fall bringen wollen. Also Anne Lauvergeon und Maureen Kearney, laut Luc Ursel. Sie zählen die berühmt-berüchtigten Ungereimtheiten auf. Ich bin im Buch ein paar Mal gesprungen, ich hoffe, dass ich die Szenen so zusammengestellt habe, dass man folgen kann und trotzdem so einen Überblick bekommt. Und es gibt immer mal wieder die eine und dieselbe Litanei von sogenannten Ungereimtheiten, die sich aber nachher in Luft auflösen. Das Messer, das 5 Stunden lang an Ort und Stelle bleibt, die Ermittler waren der Ansicht, sie hätte das rausstoßen müssen. Das geradlinige A, das man ihr auf den Bauch geritzt hat, für das man die Haut hätte dehnen müssen oder die Maureen hätte sich hinlegen müssen. Keine Fingerabdrücke und keine DNA von Dritten außerhalb der Familie oder des näheren Umkreises. Deswegen habe ich euch erzählt, dass bei denen immer Party war. Und diese Klebebandhandschellen, diese verdammten Klebebandhandschellen, von denen die Putzfrau auch nur den braunen Teil abgeschnitten hat, die lose waren und die man einfach nur hätte aufschieben müssen. Haben Sie gesehen, wie verdreht diese Handschellen waren? Ein Angreifer kann sie nicht so verdrehen, sondern das Opfer muss die Handgelenke selbst hinter seinen Rücken verdrehen. Wer von euch schon mal eine kaputte Schulter hatte? Ich bin einmal im Leben vor Schmerzen in Ohnmacht gefallen und das war wegen einer kaputten Schulter. Das machst du nicht für Spaß. Genau. Und der Polizist macht das jetzt also pantomimisch mit seinen Handgelenken nach und verdreht die Hände in der Luft, um ein imaginäres Klebeband zu verdrehen. Mit den Fußfesseln ist es dasselbe. Seine Frau sagt, der Täter habe Stücke abgeschnitten und sie aufgefordert, diese festzuhalten und sie dann an den Fußgelenken angebracht. 10.30 Uhr. Ihr Polizeigewahrsam beginnt. Verstehen Sie, warum Sie in Polizeigewahrsam genommen werden? Nein, überhaupt nicht. Sind Sie damit einverstanden, dass wir uns zu Ihnen nach Hause begeben, um die gleichen Bedingungen wie am Tag Ihres Angriffs zu schaffen? Ja, ich stimme zu. 11.10 Uhr. Transport zur Adresse der Gewerkschafterin, die von ihrem Anwalt Olivier Fontebus begleitet wird. Er ist stumm und wirkt undurchschaubar. Ihr Ehemann Gilles, der auch mitfährt, ist völlig erschüttert. Er ist gerade dabei, das Ausmaß dessen zu begreifen, was sich vorhin mit dem Polizeibeamten abgespielt hat. Während die Polizeibeamten in der Grand Rue 10 den Angriff, an den sie nicht mehr glauben, aufarbeiten, meldet sich Maria, die Putzfrau, auf der Polizeiwache. 12.40 Uhr. Sind Sie sicher, dass Sie das Klebeband an Händen und Füßen abgeschnitten haben? Ja, ich weiß es definitiv. Die Untersuchungen haben ergeben, dass das Klebeband an den Füßen durchtrennt wurde, aber nicht an den Händen. Ich habe auch das Klebeband an den Händen durchgeschnitten. Warum sollte man kleine Stücke abschneiden, wenn man die Rolle doch einfach um die Füße hätte drehen müssen? Gilles hört ihnen zu. Er schweigt. Was kann man dazu sagen? Ihm gegenüber scheinen die Polizeibeamten sich ihrer Sache sehr sicher zu sein. Er versucht, Zeit zu gewinnen, die Situation auf Distanz zu halten. Es ging sie nichts an. Er bewertet sie, als würde er das Drehbuch eines Films bewerten, das man ihm vorlegt. Ihre Demonstration funktioniert. Die Indizien sind überzeugend. Auch ich war schockiert darüber, dass eine Person Gegenstände benutzt, die überall im Haus gefunden wurden. Ein Profi hätte alles im Notwendige mitgebracht. Umgekehrt vermeidet er, durch die Verwendung von Materialien aus dem Haus zusätzliche Spuren zu hinterlassen. Glauben Sie, dass Ihre Frau den Überfall vorgetäuscht hat? Ja, das glaube ich auf der Grundlage Ihrer Darlegung. Würden Sie mir zeigen, ohne mir zu sagen, dass es für meine Frau gilt, würde ich Ihnen voll und ganz zustimmen. Was Jill damit sagen wollte, ist, das Szenario ist plausibel, aber ich glaube nicht daran, weil ich meiner Frau vertraue. Das ist, was er meint, gesagt zu haben. Aber die Formulierung ist kompliziert genug, damit sie gegen Maureen verwendet werden kann. Sie kehrt gerade aus dem Krankenhaus in Rambouillet zurück. Nichts von alledem, was sie antwortet, scheint die Ermittler zu erreichen. Sie kämpft mit ihren Worten, die nicht die ihrer Muttersprache sind. Sie wird langsam müde. Sie ruft aus, ich schwöre beim Leben meiner Enkelkinder. Sie beginnt Sätze für sich selbst zu sprechen, verloren in ihren Gedanken, in ihrem Bedauern. Ich dachte, im europäischen Konzernbetrieb könnte man was ändern. Sie kann nicht mehr antworten. Es hat keinen Sinn. Sie versteht die Fragen der Polizeibeamten nicht. Der Angreifer, der nicht mit seiner Ausrüstung gekommen ist. Warum? Der Ton des Fernsehers, laut oder leise. Die Breite der Maschen der Mütze. Haben Sie ihn gesehen oder nicht? Nach und nach verschließt sie sich. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß es nicht. Was soll ich Ihnen sagen? Worin hätte die dritte Warnung Ihrer Meinung nach bestanden? Mich zu töten oder unglaubwürdig zu machen? 16.45 Uhr. Erklären Sie uns, warum Sie nicht versucht haben, das Messer, das sich in Ihrer Vagina befand, herauszupressen. Ich glaube, ich habe versucht zu pressen. Ich habe es versucht. Ich habe das dann auch mal nachgeguckt. Intravaginale Fremdkörper werden auch durchaus Monate später diagnostiziert. Zum Teil ist es ganz erstaunlich, wie die da reinkommen. Also von daher ist es ein ziemlicher Stuss, den die Ermittler da sagen und die Ärzte aus dem Krankenhaus auch. Hatten Sie am Tag der Tat oder danach Zweifel daran, dass der Angriff tatsächlich stattgefunden hat? Nein, Maria lässt sich nicht beirren. Sie befreite ihre Chefin von den Fesseln, die sie gefangen hielten. Nein, Maureen hätte sich nicht alleine befreien können. Nach der Lagebesprechung schleicht sich Anwalt Olivier Fontibus davon und lässt seine Mandantin mit einer Mitarbeiterin zurück, die sie noch nie gesehen hat und die den Fall nicht kennt. Den ganzen Vormittag hat er kein Wort gesprochen. Ist er von der Schuld seiner Mandantin überzeugt? Maureen fühlt sich im Stich gelassen und ausgeliefert. Die Befragung geht weiter. Haben Sie eine so wichtige Rolle, dass Ihre Stellungnahme jemand dazu bringen könnte, Sie so heftig anzugreifen? Die Stunden vergehen. Maureen strauchelt. Die Polizeibeamten hämmern ihr ein, dass ihr niemand glaubt, dass alle, die ihr nahestehen, sie im Stich gelassen haben. Allen voran ihr Mann, der eben nebenan eingeräumt hat, dass sie alles erfunden hat. Aus rein medizinischer Sicht hätte es ausgestoßen werden müssen. Ich habe es nicht geschafft, es auszustoßen. Die Gewerkschafterin antwortet nur noch in kurzen Sätzen. Sie ist am Ende ihrer Kräfte. 17.15 Uhr. Dann passiert etwas, das man kaum glauben kann. Die beiden Polizeibeamten und die Anwältin verlassen den Raum, in dem sie seit dem Morgen verhört wird, und lassen sie allein. Ein dritter Mann, den sie noch nie gesehen hat, der sich nicht vorstellt, kommt herein. Wie die anderen ist er in Zivil gekleidet. Er wirkt sehr selbstbewusst. Er greift einen der leeren Stühle, setzt sich ihr gegenüber hin und nimmt sich die Zeit, sie zu betrachten. Der Gewerkschafterin läuft ein Schauer über den Rücken. Was geht hier vor? Was will er von ihr? Wer ist er? Das Eindringen dieses Fremden erinnert sie an den Angriff, den sie einen Monat zuvor erlitten hat. Sie fühlt sich bedroht. Schließlich ergreift er das Wort. Okay, hören Sie. Sie müssen jetzt ein Geständnis ablegen. Sie sind seit heute Morgen hier. Meinen Sie nicht, dass das hier alles schon viel zu lange gedauert hat? Wenn Sie nicht gestehen, wird eine mediale und juristische Dampfwalze auf Sie und Ihre Familie niedergehen, von der Sie sich nie mehr erholen werden. Denken Sie an Ihren Mann, denken Sie an Ihre Kinder. Sie bringen sie in Gefahr. Sagen Sie die Wahrheit, reden Sie, erzählen Sie endlich, was passiert ist. Wieder herrscht eine lange Stille. Der Mann sieht sie an. Die Drohungen, die er gerade ausgesprochen hat, hallen von einer Wand zur anderen durch den leeren Raum. Dampfwalze, Familie, Gefahr. Die Worte dringen in das Gehirn der Verdächtigen ein. Diesen Moment wählt der Mann, um aufzustehen und zu gehen.